Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin Moin Niklas.
Nach dem 0:3 gegen Mainz 05, das ist, ja, das ist eigentlich die beste Reaktion. Das ist, Mann, also was für eine Ernüchterung, ne? Muss man an der Stelle sagen.
Naja, wir hatten ja vorher, in der Vorbereitung auf das Spiel, hatten wir schon mal so angedeutet, dass natürlich nach dem Heidenheim-Sieg, also dem Heimsieg gegen Heidenheim, dem ersten Dreier in der Bundesliga-Geschichte und der wirklich unglücklichen Niederlage in Bremen, dass man den Eindruck hatte, dass Holstein konstant auf Augenhöhe mitmischen kann. Nun kam Mainz, so ein Auswärtswunder der Liga, jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 10 oder 11 Spielen auswärts ungeschlagen, saisonübergreifend. Nichtsdestotrotz hatte man gedacht, hatten wir auch vorher gesagt, wenn es jetzt eine Niederlage gibt, die unter unglücklichen Umständen zustande kommt, Schiedsrichterentscheidungen oder abgefälschter Torschuss oder was weiß ich für Dinge, kann man mitleben. Unentschieden wäre schon toll gewesen, vom Sieg ganz zu schweigen irgendwo. Nur eins dürfe nicht passieren, dass man komplett chancenlos ist. Und dieses 0:3 war auf eine etwas andere Art genauso chancenlos wie das 1:6 gegen Bayern.
Ja, ja.
War jetzt nicht so elegant und nicht ganz so dominant, wie Bayern das hier vorgeführt hat, was man dann auch vielleicht erwarten oder zumindest nicht ausschließen konnte. Nur diese Nummer, die war also wirklich, das war, also wenn man, das war schlimm.
Ja, sagen wir einfach mal so. Muss man wirklich sagen, das war nah am Offenbarungseid tatsächlich und
das hatte ja nicht, also jetzt will ich nicht zu hoch in der Kritik greifen, aber das hatte ja in vielen Phasen kaum Zweitliga-Anstrich.
Ja, also zumindest definitiv Bundesliga-untauglich, ja. So wie das ist, muss man einfach mal sagen. Das Holstein war irgendwie ein besserer Sparringspartner für Mainz, hatte man das Gefühl, die ein gutes Spiel gemacht haben, keine Frage. Also die haben sich hier genauso präsentiert, wie man das erwartet hat, ne? Also sehr kompakt, in den richtigen Momenten aggressiv gepresst, verdichtet, aber gut den Ball laufen lassen in Phasen auch, einfach auch mit Selbstverständnis aufgetreten, überhaupt keine Frage. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, du kannst dann da auch verlieren, ne?
Ja,
gegen so eine Mannschaft, die im Moment stark drauf ist, vorher Dortmund geschlagen hat, kommt auch nicht von ungefähr, aber halt nicht so, ne? Also ich meine, das ist auch vor allen Dingen ja ohne richtig gute Torchance. Also es gab einen Harris-Kopfball nach einer Ecke in der ersten Halbzeit. Genau, und dann mit Abstrichen vielleicht noch diesen Fernschuss auf die Tribüne da, nach einer guten Stunde, das war ja auch Alibi-mäßig. Und also das ist vor allen Dingen, finde ich, das, ne, weil die Offensive war jetzt bisher eigentlich nicht das große Sorgenkind. Und in diesem Spiel war man einfach an allen Fronten mit diesem Mainzer Bundesliga-Niveau überfordert.
Naja, Mainz hat das natürlich umgesetzt, was die anderen Clubs gegen Holstein auch probieren, die Zwischenräume zu schließen. Das ist ja die Stärke von Holstein, durch wechselndes Positionsspiel Räume zu eröffnen, in die man da mit Steckpässen oder Laufwegen reinstoßen kann. Die gab es einfach nicht. So, und dafür war man dann im Defensivverhalten, wie du es schon richtig angedeutet hast, komplett überfordert. Mainz war im Kopf und in den Beinen mindestens eine Klasse schneller, wenn man das mal so ausdrücken soll.
Ja.
Und dazu hatten sie auch noch eine elegante Ballbehandlung. Denke da an das 1:0 von Amiri. Im einfachen Doppelpass steht der im Strafraum, kommt der blank zum Schuss. Der nächste Holstein-Spieler steht, glaube ich, 2 Meter im eigenen Strafraum 2 Meter entfernt, weil man so schnell das gar nicht, die Überlegung gar nicht hatte, da die Lücke zu verdichten. Und dann schießt, der musste da allerdings aus der Position auch erstmal so schießen wie Amiri. 14 Meter halb rechts oder 13 Meter, wie es gewesen ist. Und das Ding liegt im langen Eck dann und fertig ist die Laube 1-0. Ja. Und da war schon, hätte schon nach 3 Minuten 1-0 stehen können. Da Johnny Burkhardt eine große Chance gehabt. Ja, und dann ist natürlich, denkst du in dem Moment, naja, es ist halt das gleiche Strickmuster wie immer. Schneller Rückstand. Ja. Jetzt passiert gleich mal was irgendwie, ne? Ob es dann noch reicht, werden wir ja mal sehen. Nee, passierte gar nichts. Nee.
Genau.
Passierte überhaupt nichts, wurde kein Deut besser, schlechter ging es auch schon gar nicht mehr. Ja. Also, ja, ist halt so.
Ja, das ist jetzt das in 11 Spielen 10-mal in Rückstand. Ne? Insgesamt von 28 Gegentoren, die es insgesamt sind 7, also ein Viertel in den ersten 15 Minuten gefallen.
Ja. Ja, das ist
da ist dann nur Heidenheim, der 1-0-Sieg, tatsächlich die Ausnahme, die diese Regel bestätigt. Das zieht sich einfach weiter und wie du es richtig sagst, diesmal war halt einfach auch kein Aufbäumen erkennbar.
Nee.
Es war keine Mentalität erkennbar, die wir sonst ja auch immer gelobt haben, zu Recht gelobt haben. Auch schon in der vergangenen Saison, aber jetzt auch in der Bundesliga, trotz der ganzen Nackenschläge, ja immer noch in der Lage zu sein, irgendwie was zu machen. Ne? Das war gar nicht. Ich meine, nach einer halben Stunde wechselt Marcel Rapp doppelt aus. Hat er hinterher gesagt, hätte auch noch ein paar andere auswechseln können.
Hätte auch.
Gigovic ist dann derjenige, der reinkommt, der auch noch den Handelfmeter verursacht hat.
Das war Pech.
Ne? Ja. Das ist dann einfach ein unglücklicher Zufall, aber dann steht es 2-0 und spätestens da.
Ach, da war ja ein Chancenverhältnis von 0,5, wenn man den Haareskopfball nimmt oder sowas zu 9 oder 10. Jetzt nur klare Chancen. Also da muss dieses Spiel braucht man gar nicht groß zu analysieren irgendwo. Also jetzt die Mannschaft und Trainerstab müssen es natürlich analysieren, aber wir brauchen das hier nicht mehr groß im Nachklapp zu analysieren, weil da war eben nichts Gutes.
Nee.
Das war alles nur schlecht.
Ja.
Und die Liste der Fehlleistungen ist einfach zu lang, um das hier wirklich en Detail zu thematisieren. Publikum hatte angeführt natürlich da von der Westtribüne ein gutes Gespür, steht auf, wenn ihr Kieler seid, wurde skandiert und diese üblichen Gesänge dann, die hatten so, das hatte schon, es war der Karnevalsverein war zu Gast, aber das hatte schon karnevalistische Züge, weil man, wenn man derart aussichtslos ist, dann muss man sich in Ironie, wenn man es mal so deuten soll, das war nicht ironisch gemeint, das war wirklich zur Aufrüstung, moralischen Aufrüstung gemeint, aber es ist ja tatsächlich gesehen, es ist ironisch gewesen. Wir zeigen eben, Kiel ist anders. Und wenn die Mannschaft 0-10 hinten liegt, werden wir sie noch anfeuern. Tolle Züge sind das, tolle Gesten sind das. Aber am sportlichen Geschehen ändert das natürlich leider mal sowas von überhaupt nichts.
Nee.
Und
ich fand das jetzt tatsächlich auch bemerkenswert in diesem Spiel, weil es wirklich das jetzt so das erste Mal so richtig war, dass halt auch für mich persönlich kein Aufbäumen erkennbar war. Es war nicht dieses, es läuft halt heute nicht, es ist halt irgendwie alles scheiße am Fuß, ne, funktioniert nicht, wir sind alle irgendwie schlecht drauf und jetzt hauen wir uns aber trotzdem dann mal richtig rein. Das hatte man halt als Konsequenz irgendwie nicht.
Ja, das ist
nicht
das
Gefühl.
Ja,
ne?
Ich will ja den Spielern gar nicht unterstellen, und auch der Bank draußen, inklusive Trainerstaff, dass nicht alles im Kopf probiert worden ist, es hat einfach an diesem Tag, an diesem Nachmittag die Qualität gefehlt, was wir schon oft genug, aber an diesem Nachmittag eben mal in vollen Zügen. Und das ist genau das, was Trainer Marcel Rapp nach dem Spiel auch gesagt hat. Solche Spiele musste man schon vor Saisonbeginn einkalkulieren, dass man gegen einen Gegner spielt, der vermeintlich so in etwa auf Augenhöhe liegt, wo man sich vielleicht etwas ausrechnet und dann stellt man fest, nee, das klappt überhaupt nicht. Ne? Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel. St. Pauli hat gegen Mainz auch 0-3 verloren. Die wussten aber am Ende gar nicht warum. Mhm. Ehrlichkeitshalber, weil sie spieldominant waren in dem Heimspiel und sich haben auskontern lassen. Und ich glaube, Mainz hatte in dem Spiel insgesamt 4 Torchancen und 3 landeten im Netz von der Kiezkicker. Aber St. Pauli hat dann eben seine eigenen Torchancen nicht konsequent genutzt. Sowas passiert dann auch, dann steht es auch 0-3 am Ende, aber das war ja ein anderes 0-3 als das, was Holstein kassiert ist. Nicht in Zahlen, aber in der Leistung dokumentiert. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, diese Mannschaft in dieser Zusammensetzung wird, oder dieser Kader in dieser Zusammensetzung, wird es nicht schaffen, in 34 Spielen gegen Gegner, die bis auf wenige Ausnahmen, sag ich mal, im Vorwege eigentlich turmhoch qualitativ überlegen sind, immer ans Limit zu gehen. Schon gar nicht, wenn dann nicht die volle Kapelle bei Holstein zur Verfügung steht. Und da spreche ich immer ganz klar auf Kalle Johansson an, der als etatmäßiger Abwehrchef im Sommer 23 verpflichtet wurde. Und jetzt stand heute fast genau ein Drittel der Pflichtspiele absolvieren konnte mit unterschiedlichen Verletzungsproblemen. Knie, Hüfte, Rücken, Gehirnerschütterung, da kann man nun wirklich nichts machen. Und es ist schwierig zu sagen, ob es noch wichtiger ist. Ich sage das jetzt einfach fast noch wichtiger, weil fürs Umschaltspiel elementar, fürs offensive Umschaltspiel Alexander Bernhardsson, der, wie wir alle lesen konnten und hören konnten, mutmaßlich in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommt wegen anhaltender Adduktorenprobleme. Jetzt wollen wir nicht wieder die alte Leier anstimmen, dass es sehr nett wäre, wenn man das etwas präzisieren könnte seitens des Clubs. Das haben wir ja schon berichtet, dass das nicht an der mangelnden Nachfrage der Journalisten liegt, sondern an der sehr, sehr zurückhaltenden Auskunftsfreude der Verantwortlichen. Mir persönlich wurde jetzt schon 2 bis 3 Mal erklärt, dass das ein rechtliches Problem teilweise sei, dass man da im weitesten Sinne gegen Datenschutzverordnungen verstößt, wenn man das veröffentlicht, was der Spieler XY jetzt genau hat, und dass sogar Spielerberater darauf drängen, dass das verheimlicht wird, was natürlich irgendwie kurios ist, weil wenn ein Spieler dann vielleicht mal wechseln möchte oder so, guckt sich natürlich jeder Verein die Verletzungshistorie an und wird feststellen, der hat in 23 Spielen in Folge gefehlt oder war in 30 Spielen nur in 5 Spielen im Einsatz. Da wird man natürlich mal dezent nachfragen, was war denn da los? Und es wird ja sicherlich eine Krankenakte geben und irgendwann, es ist für mich erschließt sich das nicht so ganz, aber ich nehme das zur Kenntnis. Wir wissen also nicht genau, was bei Alexander Bernhardsson jetzt so problematisch ist. Er stand gegen Mainz 05 zur Wochenmitte noch zur Disposition, dass er vielleicht eine Option für einen Kader ist. Dann bei der Spieltagspressekonferenz am Freitag heißt es auf einmal, der hat einen Rückschlag gekriegt. Ja, da fragt man sich natürlich, wenn der Trainer sagt, uns haben in allen Bereichen 10% gefehlt, das nach dem Spiel gegen Mainz. Das ist, für was die Mannschaft auf dem Rasen anbelangt, war das ja schon sehr geschönt. Ich fand, da haben ein paar mehr Prozent gefehlt, aber das ist ja dann auch egal. Aber 10% mindestens fehlen vielleicht auch in anderen Bereichen. Ne? Ich will hier niemanden kritisieren, kann ich gar nicht, weil man zu wenig Durchblick noch hat, weil die Transparenz im Club ja nicht mehr so ist, wie sie vielleicht mal zu anderen Zeiten war. Auch das ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung und damit will ich jetzt niemanden von Kahn fahren oder sowas. Aber ich erinnere da beispielsweise nur mal an Werder Bremen vor ein paar Jahren, oder vielleicht ist es auch schon 10 Jahre zurück. Da gab es auch immer Personalausfälle, die irgendwie schwierig nachzuvollziehen waren. Bis man dann irgendwann jeden Stein umgedreht hat und auch die medizinische Abteilung inklusive Physiostab und so weiter und so weiter. Und da wurde da dann, seitdem, ich sag mal so, irgendwann wurde das besser. Aber das sind nur Mutmaßungen, vielleicht ist auch nur reines Pech in den beiden genannten Fällen. Ja. Auf jeden Fall ist es, wenn man vielleicht Verdachtsmomente gehabt haben könnte, die Verletzungshistorie von den Spielern ist so, dass man nicht ausschließen kann, dass sie vielleicht über einen immer mal wieder ausfallen, dann ist die Kaderzusammenstellung natürlich noch naiver als sie ohnehin schon.
Es ist ein Rädchen in dem in dem Gesamtkonstrukt, ne, was aber im Moment halt irgendwo hakt ist, vielleicht auch an mehreren Stellen oder bestimmt an mehreren Stellen. Und es ist jetzt wirklich tatsächlich, auch wenn man mit der Maßgabe reingeht, dass man, so wie Rudi Völler das ja gesagt hat, jetzt in Malente, bei der Hallenmaßes-Auslosung, unter anderem im Rahmen haben wir ja mit ihm gesprochen, dass Platz 16, haben wir auch gesagt, ist das Ziel. Und man hat mit Sicherheit auch einkalkuliert, dass es halt direkt wieder runtergeht. Das ist auch alles in Ordnung. Unter dieser Prämisse kann man auch vieles ja ein bisschen entspannter betrachten vielleicht, auch jetzt mal so ein Spiel, und weiß, ja, ist in Ordnung und wir sind halt der Kleine und mal gucken, ob es klappt und wenn nicht, ist nicht so schlimm. Und trotzdem finde ich es jetzt so ein Moment in der Saison und jetzt gerade nach diesem Spiel, wo du das erste Mal oder vielleicht das zweite Mal nach dem Bayern-Spiel, aber das erste Mal mit anderer Hoffnung sozusagen völlig chancenlos warst, da mal wirklich, wie du sagst, jeden Stein umzudrehen, alles mal auf den Prüfstand zu stellen und alles zu hinterfragen und dass auch jeder sich selbst hinterfragt. Ne? Also das fängt bei den Spielern an. Warum kriegen wir dann vielleicht unser Leistungslimit in diesen Spielen nicht auf den Platz oder nicht dauerhaft auf den Platz? Wo ist die Mentalität? Ich finde auch, wo sind die Führungsspieler in diesen Spielen? Also Holpi wurde ja dann auch ausgewechselt als taktische Maßnahme sozusagen. Der kommt ja jetzt aber auch gerade erst aus der Verletzung. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Steven Skripski zum Beispiel war auch komplett unauffällig, um das mal so vielleicht zu formulieren.
Bei Skripski sehe ich das fast noch ein bisschen anders, aber vielleicht sehe ich es auch falsch, aber der hat ganz, ganz viele tiefe Läufe gemacht und nur, es kam A, nur höchst selten mal ein Pass zu ihm an, B, war dann mehrfach eher speziell, wenn er dann im Ballbesitz kam, du musst dich ja vororientieren, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, und dann die Vororientierung muss dann noch größerer Frust gewesen sein, es war kein Kollege mitgelaufen oder die mitgelaufen waren, befanden sich noch 20 Meter hinter ihm. Es gab andere Fälle, Harris oder weiß ich wer, hatten dasselbe Schicksal, aber bei Steven Skripski war es eben öfters mal der Fall. Ja. Da siehst du natürlich als Spieler dann richtig blöd aus irgendwo. Ne?
Ja, das stimmt auch. Also, trotzdem, mir fehlt irgendwie auch dieses, dass man sich halt an solchen Leuten hochziehen kann irgendwie. Ne? Da muss man sich hinterfragen, glaube ich. Der Sportchef muss sich hinterfragen, ganz, ganz sicher in Sachen Kaderplanung, was du jetzt auch angesprochen hast.
Da muss ich nochmal reingrätschen. ernsthaft, weil es war, die Mixzone ist ja der Bereich nach dem Spiel, wo Interviews geführt werden. Früher konnte man Spieler bestellen, das ist jetzt teilweise auch nicht mehr so, manchmal geht's noch und so weiter, egal, darauf will ich gar nicht eingehen. Dieses Spiel hatte ja irgendetwas von nachhaltigem Rückschlag. Und das war ja keine Niederlage jetzt in dieser Konstellation wie jede andere. Da hätte ich mir gewünscht, dass neben Spielern wie Nikolai Remberg, der aus seinem Herzen ja keine Mördergrube macht und dann raushaut, dass das alles beschissen sich angefühlt hat, finde ich ja toll, ne, da so. Das ist eben halt der junge Mann, der noch einen Tag, bevor es nach Kiel ging, im Sommer 23 bei Oma und Opa im Garten noch einen schönen Grillabend gehabt hat oder sowas. Sowas finde ich ja nice, ne? Das gefällt mir. Und der haut das dann auch raus, ne? Aber ich hätte mir gewünscht, dass einfach der Sportchef da einfach mal aufläuft.
Ja.
Gibt noch eine andere Möglichkeit. Nach der Pressekonferenz der Offiziellen gibt es immer noch so eine kleine Runde mit dem Trainer. Auch da Flagge zeigen. Ja. So, in dieser Situation. Hier, ich bin's, ne? Wenn ihr was wollt, an meinen Schultern könnt ihr euch auskotzen, bei mir prallt das ab, ich stelle mich jetzt davor. Das hätte die Sätze, die da rausgekommen wären, oder die Antworten auf Fragen, wären ja wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erhellender gewesen, als was man so erfahren hat oder nicht erfahren hat. Es ging um die Symbolik, oder es geht um die Symbolik bei solchen Sachen. Da komme ich nicht am nächsten Tag auf Anfrage und erzähle irgendwas. Ich bin an dem Nachmittag in so einer Scheißsituation, in so einer schwarzen Stunde irgendwo, da stelle ich mich hin und sage, so, jetzt hier, bitte. Ne? Ja. Da bin ich. Dummerweise gibt es dann so ein Abteilung Heim-Interviews und relativ dicht daneben, um nicht zu sagen, auf Schulterentfernung irgendwie Gäste. Und da stand Nico Bungert, ne? Der Wählmann aus Mainz. Nun ist es dann auch leichter beim Sieg, da vielleicht noch mal den einen oder anderen Satz zum Besten zu geben. Aber der stand da, wie übrigens auch nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, da stand, ne? Da gab es keinen Spieler, geht er da eben hin, ne? Ja. So, ich finde, in so einer Situation hätte das sein müssen. Und ich finde auch, dass sie die sportliche Führung, also in persona Carsten Wehmann, in so einer Situation den Trainer schön im Regen stehen lassen. Ne? Mhm. Also der Marcel Rapp muss sich ja bemühen, noch jetzt, der ist bestimmt total total frustriert gewesen, ne?
Ja.
Also kann ich mir gar nicht anders vorstellen, ne? Ich habe ihn nach dem Spiel auch nochmal gefragt, sag mal, hast du sowas denn schon mal erlebt? So eine Situation wie jetzt in deiner Karriere. Als Spieler, sagt er, habe er schon mehrfach gegen Abstieg gespielt und kennt die Situation. Er sagt, er hat, glaube ich, mehr verloren als Spieler als gewonnen. Ja, aber jetzt ging es ja nicht um den Spieler, ne? Jetzt ging es ja um den Trainer. Und da hat er mit Sicherheit sowas noch nicht erlebt. Ja. Als Jugendtrainer mit Hoffenheim spielst du immer oben mit in aller Regel. Sonst machst du irgendwas falsch, weil du die besten nationalen und internationalen Talente hast. Das ist eine ganz andere Aufgabenstellung. Ja. Da ist dann Platz 7 auch schon manchmal gar nicht zufriedenstellend irgendwo. Und das hat er ja wunderbar erledigt in Hoffenheim. So, und in seiner relativ jungen Trainerkarriere im Profi-Herrenbereich irgendwo ist er einmal mit zwei anderen Kollegen noch Interimscoach in Hoffenheim gewesen. Da ging es auch um Tod oder Leutnant, sportlich betrachtet. Und da in Hoffenheim wäre das dann auch so gewesen. Das ist dann eine andere, und haben sie wunderbar gemanagt. Das war aber nur zwei Spiele oder drei Spiele. Und ansonsten hat er hier in Kiel relativ verschont gewesen in der Anfangszeit von Abstiegsgeschichten, hat schön aus dem Tabellenkeller die Störche herausfliegen lassen und dann eben den Rest kennen wir ja mit der Aufstiegsfeier im vergangenen Frühjahr. Das dürfte ihm massiv zugesetzt haben und trotzdem stellt er sich dann nachher hin und versucht nach irgendetwas Positives herauszuziehen, um da nicht das Donnerwetter noch größer werden zu lassen. Ja. Ich finde das, ich habe es ihm auch gesagt, da kann ich nur meinen Hut vorziehen vor so viel Respekt vor den Spielern und seine Emotionen so im Zaum zu halten, das glaube ich, würde mir nicht gelingen.
Ja,
und da wäre es einfach schön, um den Satz nur zu vollenden, den ich ja sowieso schon hier vor 5 Minuten begonnen habe, einfach schön, wenn ihm da mal irgendeiner mal in offizieller Mission und nicht auf Nachfrage am nächsten Tag zur Seite stehen würde. Das finde ich ist ein Auftrag, den man hat.
Ja, weil ich finde auch, es scheint immer mehr durch, auch bei Marcel Rapp, ne, der ja immer sehr die Entwicklung sieht und das Positive herausstellen will und so weiter. Trotzdem hat man das Gefühl, es scheint auch langsam so ein bisschen Resignation und Ratlosigkeit durch. Und man merkt das ja auch in den Wechseln und so weiter. Es ist einfach. Ich glaube, der Trainer muss sich in so einer Situation auch hinterfragen, das gehört einfach dazu. Ich glaube nicht persönlich, dass das jetzt die Stellschraube ist, an der gedreht werden muss, weil man manchmal das Gefühl hat, der ist irgendwie die ärmste Sau und kann ja aus dem Lader auch keinen Lamborghini machen. Ne?
So sieht's aus.
Und trotzdem muss er sich hinterfragen, das ist einfach so, er bietet ja durchaus hin und wieder auch Ansatz für Kritik, was eben die Wechsel angeht, viel wechselndes Personal auch in den Startformationen und vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Gegner zugeschnitten und so, wobei ich das jetzt in den letzten Spielen gar nicht mehr so das Gefühl habe, sondern jetzt auch gegen Mainz war ja die Idee, aus einer kompakten Defensive heraus Umschaltmomente zu kreieren, genauso wie das gegen Heidenheim auch gut funktioniert hat. Schlussendlich, es hat nur jetzt nicht geklappt, weil gar nichts geklappt hat und halt die Passgenauigkeit und so einfach nicht da war, sodass diese Umschaltmomente sich gar nicht entwickelt haben. Ne? Insofern sehe ich das jetzt nicht so, dass er da als Trainer der Verantwortliche für so ein Spiel ist.
Ja, ich gehe noch weiter. Wenn aus welchen Gründen auch immer Holstein tatsächlich Rudi Völlers Ü60-Weisheit bestätigen sollte, dass man mit Platz 16 dann zumindest in Relegation kommt, hat der Trainer Marcel Rapp für mich, unabhängig vom Ausgang der Relegation, dann den Titel Trainer des Jahres verdient. Weil mit so einer Aussichtslosigkeit ins Rennen zu gehen und dann vielleicht wundersame Dinge zu vollführen, das hat schon was. Und nochmal, da darf man ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach seinen Cheftrainer nicht mehr im Regen stehen lassen.
Ja.
Das gibt es überhaupt nicht. Das finde ich wirklich schwierig, muss ich wirklich sagen, wirklich schwierig. Und da war noch eine Situation in der Mixzone gegen Mainz jetzt. Ein Mainzer Kollege sagte, das erinnert mich an die Holstein-Leistung, erinnert mich an Darmstadt 98 in der vergangenen Saison. Jetzt kann er das nicht auf den Spieltag bezogen haben, weil am 11. Spieltag der Vorsaison, sinnigerweise, wie jetzt auch der 11. Spieltag war, hat Darmstadt gegen Mainz zu Hause 0-0 gespielt. Da war Mainz allerdings auch punktemäßig noch hinten dran. Den haben wir schon zigmal jetzt erwähnt, was die denn zum zweiten Male für ein paar Forceritt dann hingelegt haben in den Folgespielen. Er bezog das aber auch auf die Entwicklung dann von Darmstadt 98 und auf die Tatsache, dass die damals auch zwei Topspieler verloren hatten oder abgegeben, verkauft haben. Pfeiffer in der Deckung und Tietz im Sturm. Und beide wurden nicht adäquat ersetzt. Das erinnert natürlich ein ganz klein bisschen an Sander und Rothe bei Holstein. Und verantwortlich dafür war in Darmstadt Carsten Wehmann. Wir haben ihn hier dazu befragt, ob man die Situation miteinander vergleichen kann. Kann man nicht, haben wir als Antwort bekommen, nehmen wir mal zur Kenntnis. Andere Historie in Darmstadt und so weiter, aber faktisch sind da ja nun Parallelen irgendwie nicht auszuschließen. Da muss man wirklich sagen, also wenn dann so Sätze kommen, wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen, wir müssen eine Einheit bilden und nach außen hin auch, ja super, eine Wagenburg, fände ich toll, ne? Lasst das Journalisten oder wen auch immer Kritiker abprallen, stellt euch zusammen, macht den Schulterschluss intern, aber dann auch wirklich auch zeigen, ne? Und das nicht nur auf dem Rasen mit der Mannschaft, sondern eben auch abseits davon, ne? Also, wie gesagt, sonst klingen solche Sätze irgendwie ein bisschen inhaltlose
Worte. Ja, es ist ein bisschen hohl, ne? Mhm. Also, das finde ich jetzt auch, weil man wirklich das Gefühl hat, auch wenn es immer beschworen wurde und gesagt wurde, wir kalkulieren das alles ein und es wird Rückschläge geben und es wird auch große Rückschläge geben und trotzdem hat man das Gefühl, es kommen jetzt so langsam Risse in dieses Konstrukt, weil irgendwie nicht alle wirklich an einem Strang ziehen, offensichtlich. Also wir können da ja auch nur relativ von außen das betrachten, aber das hat man schon das Gefühl, dass da irgendwas im Argen ist an verschiedenen Positionen. Ne? Mhm. Also letzte Woche haben wir über den Nachwuchs und so weiter gesprochen, das gehört ja auch irgendwo zu diesem Gesamtkonstrukt.
Natürlich.
Da gehört die medizinische Abteilung dazu, sportliche Leitung, Trainerstab, Spieler an sich. Mhm. Alles Mögliche gehört dazu. Und da ist jetzt oder vielleicht in der nächsten Woche noch mehr angesagt, da wirklich mal ganz genau drauf zu gucken. Ne? Also jetzt Freitagabend.
Wir wollen ja keinen Druck aufbauen. Ne?
Müssen wir auch gar nicht.
Müssen wir nicht. Nur wenn Holstein verliert, ist die Saison gelaufen. Ne?
Ja, also das wird auf jeden Fall.
Mehr Druck wollen wir nicht aufbauen. Echt.
Also da kann man auch sagen, da es entscheidet nicht ein Spiel irgendwie über den Klassenerhalt oder nicht, aber also das Ding ist schon wirklich mal eine Hausnummer, ne?
Ja, also.
Direkter Konkurrent, wirklich einer der wenigen direkten Konkurrenten, muss man dazu sagen, also von maximal drei, ich würde eher sagen zwei, die man da hat mit Bochum und St. Pauli, weil ich glaube, dass Heidenheim irgendwann dann doch wieder die Kurve kriegen wird.
Hoffenheim schon kriegt.
Hoffenheim ist schon dabei, genau, also insofern geht es dann wirklich auch jetzt mit Blick auf die Tabelle wird das immer klarer, wirklich einer aus drei, der es dann schafft in die Relegation sozusagen.
Mhm.
Und wenn du da jetzt dann gegen St. Pauli verlierst, die jetzt schon drei Punkte vor sind, mit sechs Punkten dann aufzuholen, boah, also
Fantasie reicht da im Moment nie aus.
Nee,
bei mir jedenfalls
nicht unter den Eindrücken, die man jetzt so gewinnen konnte in den letzten. Und es ist halt vor allen Dingen, das bleibt ja auch so für den eigenen Kopf und das eigene Selbstverständnis. Ne? Also wenn du da jetzt auch nichts holst, dann denkst du wahrscheinlich, auch wenn es nur unterbewusst ist, irgendwann so, gegen wen denn dann? Dann wird es halt nichts. Irgendwie klappt nicht, ne? Also es ist einfach so, dass du vor allen Dingen, weil du ganz offenbar aufgrund der fehlenden Qualität oder es wie auch immer nicht in der Lage bist, andere Mannschaften zu schlagen, musst du schlicht gegen die direkten Konkurrenten da unten dann gewinnen.
So sieht's aus. Und was macht Hoffnung? Das interkulturelle Liedgut beispielsweise. Sagt ihr Song 2 von ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Aber lange nicht mehr gehört hat, Melantor.
Wie heißt die Gruppe? Blur?
Blur.
Siehst du, wusste ich nicht genau.
Ja. Lange nicht mehr angespielt worden.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
Nee, das stimmt.
Soll heißen, die haben in St. Pauli hat in 5 Heimspielen noch kein Tor geschossen.
Richtig. Na? Es ist Einstellung des Bundesliga-Minusrekords übrigens. Köln, Saison 2000, 2001.
Mhm.
Mit einem weiteren torlos Spiel jetzt gegen Holstein werden sie dann alleiniger.
Ja, ist ja auch mal was, ne?
Rekordhalter.
Das ist ja auch reizend, sowas.
Oft
ne?
Fußspuren in der Bundesliga hinterlassen, in solchen Themen.
Aber ich, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich möchte da nur an die letzte Saison erinnern.
Ja. Ja, ja.
In der übrigens Marcel Rapp auch bis zur Halbserie megamäßig viel gewechselt hat. Ich glaube, die hatten die ersten 16, 17 Spiele nicht einmal das die stimmt. gleiche Deckungsformation.
Ja, ja.
Die haben von Viererkette zu Dreierkette geswitcht und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt kein Indiz dafür, dass irgendwas an Panik entsteht. Das ist einfach auch der Notwendigkeit geschuldet, dass man tüftelt und sucht und so weiter und so weiter. Das nur nebenbei.
Ja.
Nein, in der letzten Saison hatte St. Pauli vor dem Heimspiel gegen Holstein auch noch kein Tor geschossen. Ich weiß gar nicht, ob es das vierte Heimspiel war oder
ja,
das dritte oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dann allerdings hat es dann fünfmal im Holstein-Kasten eingeschlagen. Davon waren aber vier Distanzschüsse, muss ich mal sagen, was ich auch selten erlebt habe.
Das stimmt.
Und das war Sonntagnachmittag und nicht Freitagabend. Ne? Und das war auch nicht Winterdom, sondern Sommerdom. Also hat überhaupt nichts also zu bedeuten. Nichts, ne? Und wir wollen den Druck ja auch nicht erhöhen.
Nein.
Nur wenn Holstein für die Saison beendet. Nochmal. Ne? Ne? Und da musst du natürlich die Auswärtsstärke von Holstein nochmal berücksichtigen. Da liegen die Störche ja in der Auswärtstabelle vor Borussia Dortmund.
Ja.
Das muss man sich
zwei
mal reinziehen.
Zwei Punkte.
Na, aber hallo. Na, also wer. Und dann
aber tatsächlich auch, muss man auch sagen, zwei Punkte und auch ein sehr gutes Torverhältnis.
Ja.
Dann in dem Moment, ne? Also für die Punktausbeute.
Ja, das stimmt.
Viele Tore geschossen, ich glaube 8 waren es auswärts, oder? Das habe ich jetzt gerade hier nicht vorliegen.
Ja,
aber
das kann ich dir aber genau sagen. Das sind nämlich 8-11 Tore.
8-11, genau.
Ja, das ist aber aller
respektabel.
Ehren wert, ne? Ja. Jetzt ist ja nur das Blöde, wenn hoffentlich spielt dann der auf St. Pauli-Seite nicht der Kollege Oladapo Afolayan mit. Ne? Das ist nämlich auch so eine Sache. Ne? Der hat in den letzten drei Duellen gegen Holstein viermal getroffen, eine Torvorlage. Ne? Und immer wenn er getroffen hat, was denn ja der Fall war, hat Holstein auch verloren. Also Alarmsignal. Afolayan, kaltstellen, bitte.
Ja,
bitte.
Ja, das ist, also das ist super interessant, dieses Spiel einfach. Ne? Also Freitagabend, Flutlicht, Nordduell am Millerntor sowieso schon. Das ist auch in der zweiten Liga schon geil.
Ja.
Jetzt in der Bundesliga natürlich nochmal was anderes. Dann ist einfach Druck auf den Kessel und zwar auf beiden Seiten,
ja,
muss
klar.
man auch dazu sagen. Also natürlich. St. Pauli möchte sich dann diesen hart erarbeiteten 3-Punkte-Vorsprung auf Holstein jetzt auch nicht mitnehmen lassen, gerade in
naja,
dieser Situation.
Die Verlockung, sowas auf 6 Punkte zu veredeln, ist natürlich auch sehr reizvoll. Ne?
Also da bei St. Pauli ist auch vor allen Dingen auch wegen der Torlos-Serie, das schlägt auch am frenetischen Millerntor irgendwann aufs Gemüt.
Ja.
Also das ist, St. Pauli hat auch mächtig Druck. Ne?
Mhm.
Und auch, muss man auch dazu sagen, wir haben über medizinische Abteilung gesprochen, bei St. Pauli ist auch eine ganze Menge da auf dem verletzten Zettel sozusagen. Also jetzt zuletzt waren es Zwigala, Wagner, Metz, Metcalf, Banks und Saad natürlich,
Saad,
vor allen Dingen Saad, die da fehlen. Und genau, also vor allen Dingen Metcalf und Saad sind wahrscheinlich die größten. Metz jetzt war kurzfristig zum letzten Spiel, der war vorher noch mit dabei. Und einfach nur, was ich nur interessant finde, die haben 5 Torhüter im Kader offiziell, 6 und 4 davon sind verletzt.
Ja,
klar. Das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also sie haben gerade noch mal einen, den sie als Ersatz auf die Bank setzen können.
Vielleicht im Torraum mal beim Trainingsgelände mal die Steine-Überprüfungskommission zum Einsatz bringen.
Ja, also irgendwie auch ganz unterschiedliche Verletzungen tatsächlich. Einmal Knie, einmal Kiefer, einmal weiß ich nicht irgendwie. Aber fand ich nur irgendwie ein Kuriosum. Das ist die Ausgangslage sozusagen, das ist der Moment, es ist das einzige Bundesligaspiel an diesem Tag, dann zum Auftakt in den Spieltag, das ist natürlich auch die Gelegenheit dann ganz Deutschland zu zeigen, dass oder ob man Bundesliga-tauglich ist wirklich. Oder,
also ich stelle mal die These auf, dass der neutrale Beobachter sich lieber auf ein umkämpftes Spiel, ich will es mal so formulieren, einstellen sollte, als auf Fußballgenuss aus dem Feinkostregal. Also das ist bei einer Null-Tore-Heimmannschaft und der Schießbude der Liga, die als Gast kommt irgendwie, die zwar auswärts, haben wir ja erwähnt, dann anders sich präsentiert, was die Tore anbelangt, das Torverhältnis anbelangt, als zu Hause. Trotzdem, ob das jetzt so der ganz große Genuss wird, ich würde mich ja freuen, aber
die Frage, wie du Genuss definierst.
Ja, das ist wirklich, also da
auch
hast du
ein
recht.
Sehr umkämpftes Spiel in toller Flutlichtatmosphäre, genau. Kann ja herrlich anzusehen sein.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Also insofern, und ich will gar nicht ausschließen, dass auch viele Tore fallen in so einem Spiel, kann auch passieren.
Ja, Logo.
Also die Dynamik dieses Spiels, die kann man sehr, sehr schlecht vorhersagen, finde ich. Das kann wirklich von bis sein, von 0-0 bis 5-4, sage ich jetzt mal.
Ich wollte es nur noch mal sagen, wir wollen ja keinen Druck aufbauen, aber wenn Holstein verliert, ne, ist die Saison beendet, ne?
Ja, auch das ist, finde ich, also es ist ja, wurde uns ja hier auch durchaus schon mal vorgeworfen oder kritisiert, es sei alles zu dystopisch, wie wir das hier malen. Kann man so sehen. Ich finde es trotzdem in Teilen, vor allen Dingen jetzt auch wieder das Mainz-Spiel, ein bisschen erschreckend, wie man sich so präsentiert und wie das gesamt abläuft. Also wie gesagt, dass man viel verliert und dass man da im Tabellenende rumkrebst und so, ist das eine, aber irgendwie finde ich, fehlt mir auch im Moment der Glaube, dass jetzt irgendein Knoten platzen könnte und dann wird es nachhaltig besser. Mhm. Lass mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, ich auch.
Ich sehe das im Moment so. Es ist ja auch vielleicht dann gar nicht so schlimm, wenn man wirklich auch für sich selbst, auch als Fan oder Sympathisant eingepreist hat, dass das direkt wieder runtergeht. Ich finde nur trotzdem, die Realität ist immer viel, viel härter als alles, was man sich vorher vielleicht auch vorgenommen hat an Sichtweise und Perspektive,
also,
und so.
Ich finde sowieso, auch vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, an die Partie da am Freitag ranzugehen, aus Spielersicht jetzt und auch aus Trainersicht, bei aller Akribie der Vorbereitung und aller Fokussierung auf das Spiel und die üblichen Sätze, die dann alle so kommen im Laufe einer Woche von den Protagonisten. Ich würde an Holstein Stelle versuchen, irgendwie nicht den Lockenstab, sondern den Lockerungsstab anzusetzen im Kopf und am Kopf. Wirklich, das ist eine riesen coole Atmosphäre da mit dem Winterdom, im Riesenrad da im Hintergrund und voll besetzte Ränge und freitagsabends und Flutlicht und genießen, ne? Wirklich genießen und rennen, das gehört zum Berufsbild halt dazu, und vielleicht versuchen mal das eine oder andere mal den Trainerplan noch einzuhalten, wenn es denn möglich ist, wäre auch cool irgendwo, aber in allererster Linie Genuss, ne? Genuss, egal, es ist ja völlig wurscht. Auf Holstein setzt keiner mehr ein Pfifferling, schon vor diesem Spiel nicht. Wir haben ja noch eine gewisse Art des Lokalpatriotismus, wissen aber auch, ich will keinen Druck aufbauen, aber wenn diese wir haben aber trotzdem noch einen gewissen Lokalpatriotismus, das wird andernorts nicht mehr so der Fall sein, da wird das realistisch eingeschätzt, das ist der erste Absteiger bei Bochum, da denkt sich vielleicht der ein oder andere noch, die haben ja eine Bundesliga-Historie und haben sich schon als unabsteigbar erwiesen und jetzt mit Dieter Hecking als Trainer und so weiter, diese ganzen Argumente fallen bei Holstein flach, also für die meisten oder für 90%, denke ich mal, der Bundesliga Interessierten steht Holstein als Absteiger fest. Also nehmen wir doch diese Rolle mal gerne an. Wir haben unseren Spaß, ne? Gehen auf die Koppel und dann wollen wir mal sehen, was wir zustande bringen irgendwo. Ne? Und das ist, glaube ich, die Einstellung, mit der man auch wirklich zumindest mit seinem Seelenfrieden ins Reine kommt, ne? Und da nicht noch irgendwelche mentalen Belastungen davonträgt, die völlig unangemessen werden.
Ja.
Das ist hier kein Druck.
Wir machen es nicht. Nee. Wir berichten nur.
Eben. Und jetzt sage ich das den Zusatz auch nicht mehr.
Gut. Gut.
Wir wollen ja Spaß haben am Freitag.
Genau. In diesem Sinne, wir schauen uns das an. Freitagabend 20:30 am Millerntor. St. Pauli gegen Holstein. Wir sind natürlich mit dabei mit allem. Text, Statistik, Noten und so weiter. Live-Ticker. Kommentar nach dem Spiel. Und nächste Woche gucken wir dann mal, wie der Druck vielleicht noch gestiegen ist, wo er sich entladen muss, womöglich, oder ob die Anzeige wieder ein bisschen in den etwas weniger dunkelroten Bereich vielleicht gegangen ist. Wir werden sehen. Wir werden drüber sprechen.
Wir drücken natürlich die Daumen.
Immer. Das ist es ja. Ich sage ja auch, wenn ich glaube im Moment nicht dran, aber ich lasse mich ja immer gerne eines Besseren belehren und überzeugen und als ahnungslos im Nachhinein darstellen. Ist alles kein Problem.
Wir stellen uns auch an die Klagemauer, lassen uns öffentlich beschimpfen, ist überhaupt kein Problem.
Ah, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann nochmal überlegen.
Na, wenn ich Zeit habe.
Ja. schönen Fußballfreitag, schönes Fußballwochenende. Macht es gut, bleibt gesund vor allen Dingen, packt euch warm ein, ist wieder kalt nach dem 15 Grad Sonntag gegen Mainz. Du warst ja auch komische Kapriole. Guardiola war, aber ja. Egal, ein kleiner Exkurs dazu.
Vielleicht war das ja auch, dieser Temperaturumschwung.
Ja. Ja. Kann auch sein.
Das kann so ein Storch auch nicht so gut
ab. Nee, das ist ja gegen den Biorhythmus.
So, ne? Sieht's doch aus.
Da denkt man ja, man muss gleich wieder irgendwo anders hinfliegen.
Ja.
Kann auch sein.
So. Wo man schon in Afrika ist.
Genau. Genug Schabernack. So. Also, wir hören uns nächste Woche. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Und euch da draußen gute Zeit. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.